Schön, wieder hier sein zu dürfen. Ich freue mich, euch zu sehen. Auch wenn ich heute alleine bin, ich denke, nächstes Mal kommt die Familie wieder mit. Ja, den kennt ihr alle. Hoffe ich, denke ich. Wollen wir heute einsteigen, wie es Andreas schon gesagt hat, in die gute Nachricht. Ich erinnere mich, in den 90er Jahren, da war ich einigermaßen begeistert von dem Radsportler Jan Ullrich. Habe ihn auch mal live erhaschen können bei meiner Oma in der Nähe von Bühl. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ja, also bei Baden-Baden in der Nähe, kurz aufgewachsen. Ist er mal vorbeigefahren. Ich habe öfters die Tour de France geschaut, an der er beteiligt war und die er 97 sogar als erster und bislang einziger Deutscher auch gewonnen hat. Einige Jahre später kam aber heraus, dass etliche Top-Sportler in den Jahren nach Ulrichs Sieg gedopt waren. Darunter auch Jan Ullrich selbst. Und der mehrmalige Tourgewinner Lance Armstrong. Armstrong wurden daraufhin alle 7 Tour de France-Siege aberkannt. Die Tage habe ich dann mal eine Dokumentation über Ullrichs Leben oder besser gesagt das Auf und Ab seines Lebens gesehen. Ich möchte euch aus der Doku kurz einen Interviewausschnitt von Ullrichs Freund Lance Armstrong vorlesen. Es ist tatsächlich ein sozusagen Mitschnitt, also nicht über die Sprache wundern. Ich wusste, ich war an einem dunklen Ort. Das ist auch okay, du weißt schon. Aber ich war auch entschlossen, aus diesem dunklen Ort herauszukommen. Wenn du an einem solchen Ort bist, dann brauchst du wirklich, wirklich großartige Freunde um dich herum. Wenn ich an mein Leben denke, und wir alle wollen eine zweite Chance, nachdem wir einen Fehler gemacht haben, wir entschuldigen uns, hey, bekomme ich noch eine Chance? Wir wissen nicht, ob wir sie bekommen. Und wenn wir sie bekommen, also wenn ich an mein Leben denke, und das gleiche gilt für Jan, es gibt nur eine Person, die mein Leben verkacken kann. Und das bin ich. Und es ist genauso mit Jan. Wenn man wie Armstrong oder Ullrich einmal im Leben alles gehabt hat und dann auch alles wieder verloren und bei Jan Ullrich noch viel mehr als bei Armstrong aufgrund der eigenen Dummheit, dann kommt man ein bisschen ins Nachdenken. Was trägt Freundschaften, aus eigener Kraft wieder aus dem dunklen Ort herauskommen, alles halb so wild anzusehen, eine zweite Chance zu bekommen? Was bleibt am Ende? Es gibt nur eine Person, die mein Leben verkacken kann. Und das bin ich. Solche Dinge passieren uns alle auf mehr oder weniger drastische Art und Weise. Wir alle sind Menschen, die unser eigenes Leben, in Lenz Worten, verkacken. Ziemlich deprimierend, nicht wahr? Falls du dich gerade an einem ähnlich dunklen Ort in deinem Leben befindest, kann ich dir ehrlicherweise heute keine 3-Schritt-Lösung zu all deinen Problemen bieten. Aber ich will mal mit einer Frage beginnen, die nicht vieles, sondern alles mit den dunklen Orten deines Lebens zu tun hat. Moment. Ja, funktioniert. Was macht die gute Nachricht von Jesus Christus mit dir? Kann jeder mal kurz überlegen. Nun, da zu jeder Frage auch eine Antwort gehört, schauen wir mal, was die Bibel darauf antwortet. Ihr dürft also eure Bibeln, wenn ihr sie dabei habt, gerne beim ersten Kapitel des Römerbriefes aufschlagen. Oder ihr dürft einfach hier vorne mitlesen. Und zwar erstes Kapitel, Vers 16 bis 17. Klein und fein, nur 2 Verse. Ich möchte mit euch besonders die beiden Verse genau unter die Lupe nehmen und ich lese aus der Einheitsübersetzung. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen. Denn in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Keine Angst, wir gehen gleich auf die Dinge ein, wenn es euch ein bisschen spanisch vorkommt. Was macht die gute Nachricht von Jesus Christus mit dir? Da unsere Bibelstelle ganz am Anfang vom Römerbrief steht, sozusagen die Ouvertüre zum eigentlichen Brief darstellt, möchte ich euch zu Beginn ein wenig in die Grundzüge dieses biblischen Buches mit hineinnehmen. Wir starten gewissermaßen unsere Fahrt zum Verständnis der beiden Verse, indem wir erst einmal die Türen unseres Wagens öffnen und einsteigen. Der Verfasser des Buches ist Paulus, ein sehr gebildeter Jude, der zum christlichen Glauben gefunden hat. Zu Anfang, kurz nach der Auferstehung von Jesus Christus, ist Paulus völlig davon überzeugt, dass es richtig sei, diese neue Bewegung der Nachfolger Christi, im Keim zu ersticken. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Von der Gefängnisstrafe bis hin zur Steinigung ist er mit allem einverstanden. Eines schönen Tages hat er jedoch eine Begegnung der anderen Art, bei der ihm Jesus auf wundersame Weise zu verstehen gibt, dass er diese Christenverfolgungsgeschichte bitte zu unterlassen habe. Und wie es bei einer Begegnung mit dem auferstandenen Christus so üblich ist, hält Jesus auch diesmal ein paar überzeugende Argumente dafür bereit. Lange Rede, kurzer Sinn. Paulus wird selbst zu einem Nachfolger Jesu und trägt mit seinen etlichen Briefen seither zu einem großen inhaltlichen Teil unserer heutigen Bibel bei. Einer dieser biblischen Briefe ist der Römerbrief. Er ist, wie der Name schon sagt, ein Brief. Als solcher hat er natürlich einen bestimmten Empfänger im Sinn und hängt nicht beispielsweise für alle gut sichtbar an irgendeiner Kirchenwand. Dennoch hat gerade der Römerbrief sehr viel theologischen Inhalt und erklärt beispielsweise die Grundzüge des Evangeliums. Ganz so, als ob man ein christliches Flugblatt verteilen würde. Ein christliches Flugblatt für Nichtchristen logischerweise. So oder so ähnliche Gründe machen es schwer, sich genau festzulegen, für welchen Zweck der Brief geschrieben ist. Ein Grund jedoch, den Römerbrief zu schreiben, scheint mit dem Empfänger des Briefs zu tun zu haben. Der Brief geht an eine römische Gemeinde, eine Gemeinde, wie wir sie hier haben, nur in Rom, die sowohl aus Juden besteht, die sich dem christlichen Glauben angeschlossen haben, als auch aus Menschen wie du und ich, die sich irgendwann dazu entschlossen haben, Jesus nachzufolgen. Dass das im Lauf der Zeit zwangsläufig zu Reibereien führt, liegt auf der Hand. Da muss ich nur mal an die kulturellen Differenzen von einer Ehe zwischen einer schwäbischen und einer badischen Familie denken. Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind in diesem Beispiel natürlich rein zufällig gewählt. Der Römerbrief schneidet mehrere Themen an, aber grundsätzlich möchte Paulus wohl diese beiden Gruppen der Gemeinde auf ein gleiches Level bringen, was das Wichtigste, vor allem das Evangelium betrifft. Oder anders ausgedrückt, was das Wichtigste, die gute Nachricht von Jesus anbelangt. Einheit in der Gemeinde fußt bei Paulus auf der Einheit im Evangelium. Deshalb schreibt er hier so ausführlich über das Evangelium. Obwohl der Brief an Christen geht, die gute Nachricht ja eigentlich schon kennen sollten. Wenn du dich also heute fragst, was soll ich hier, das kenne ich doch schon alles. Dann behalte die Situation der damaligen römischen Gemeinde im Hinterkopf und lass dich wie eine Waage nochmal neu eichen, sodass alle, was das Evangelium anbelangt, alle wir alle hier, auf dem gleichen Stand sind. Wenn dir das Evangelium oder die Botschaft von Jesus gar nichts sagt, super. Gute Gelegenheit, heute hier zu sein, wo wir doch alle so schön auf den gleichen Stand kommen wollen. Was genau macht also die gute Nachricht von Jesus mit dir? Um das herauszufinden, legen wir den Gang ein und starten die Zündung. Um zu sehen, was die gute Nachricht macht, müssen wir erst einmal wissen, was die gute Nachricht überhaupt ist. Die gute Nachricht von Jesus wird in unseren Bibeln auch Evangelium genannt, habe ich ja schon gesagt. Evangelium bedeutet also genau das, gute Nachricht. Aha, das Evangelium ist also eine gute Nachricht. Finde ich gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der heutigen Welt ist es sicherlich nicht verkehrt, auch wenn wir Eingangsworte von Andreas gehört haben, mal eine gute Nachricht zu bekommen. Dann füge ich gleich ein Beispiel dazu, was Andreas vorher gesagt hat. Meine Familie hat diese Woche eine gute Nachricht bekommen. Unsere Tochter wurde beim Abschlussgespräch ihrer Erzieherin über den grünen Klee gelobt. Das war eine gute Nachricht. Aber sicherlich trifft es nicht annähernd das, was Paulus hier meint. In Vers 16, direkt nach dem Doppelpunkt, sagt er uns, was die gute Nachricht ist. Sie ist eine Kraft Gottes. Damit ihr euch ein bisschen mehr unter dieser Kraft vorstellen könnt, will ich euch mal rausnehmen aus dem deutschen Kontext und hinein in die asiatische, genauer gesagt nach Indien. Dort hat sich folgende wahre Geschichte zugetragen, die ich euch gerne vorlesen würde. Duigo ist wirklich Backward Area, ein völlig abgelegenes Dorf im Orissa-Dschungel. Keine Straße führt dorthin, kein Weg, nur Trampelpfade. Tagelang ist man dorthin unterwegs. Zuerst mit dem Boot, über den Fluss, dann viele Stunden in rüttelnden Ochsenkarren. 5 Stunden mühselige Schufterei über Dschungelberge und noch mehrere Stunden über Trampelpfade durch den Dschungel. Dann ist man in Duguda, ein stattliches Dorf mit mehr als 300 Hütten und etwa 1500 Bewohnern, fernab aller Zivilisation. Der alte Dämonen- und Geisterglauben beherrscht die Einwohner. Prakash, einer unserer Evangelisten, hat den mühseligen Weg nach Duguda nicht gescheut. Auf einem Markt hat er von diesem abgelegenen Dorf gehört und beschlossen, das Evangelium von Jesus Christus dorthin zu bringen. Das ist Programm unserer christlichen Indienmission. Besonders solche Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben. Deshalb ist Prakash in Duguda am rechten Ort. Vinu ist der Medizinmann des Dorfes. Seit vielen Generationen werden die Beschwörungskünste und Rituale in seiner Familie weitergegeben. Vinu hat fast unumschränkte Macht im Dorf. Doch Prakash findet Kontakt zu ihm. Er bietet ihm an, die Kinder des Dorfes zu unterrichten, ihnen Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Vinu stimmt zu und Prakash darf bleiben. Aber er darf nicht öffentlich von seinem Gott Jesus reden. Wir haben unsere Dorfgötter hier, die beschützen uns. Wir brauchen keinen fremden Gott, macht ihm der Medizinmann unmissverständlich klar. Prakash will keine Konfrontation, er unterrichtet die Kinder. Lesen lernen sie anhand von Bibeltexten, sie lernen einige christliche Lieder und Prakash erzählt ihnen biblische Geschichten. Oft stehen viele Erwachsene um die Schulhütte und hören dem Unterricht zu. So kommt das Evangelium über die Kinder nach Duguda. Auch die Tochter des Medizinmanns nimmt am Unterricht teil. Eines Tages kommt Vinu wütend zu Prakash. Du predigst ja doch von diesem Gott Jesus. Du täuschst mich und hältst unsere Abmachung nicht ein, wirft er dem Evangelisten vor. Ich predige nicht, erwidert er. Doch, meine Tochter kennt schon viele Geschichten von ihm. Die Kinder singen sogar auf der Straße Lieder über den Jesus, zürnt der Medizinmann. Ich lehre sie lesen und schreiben aus meinem heiligen Buch. Das ist ein Jesusbuch. Aber ein anderes habe ich nicht, entgegnet ihm Prakash. Gib mir ein anderes Lehrbuch und ich tue mein Buch weg. Es gibt natürlich kein anderes Buch in Duguda. Und so muss der Medizinmann nachgeben, will er nicht die ganze Schule verbieten. In manchen Nächten ist Prakash in seiner Schulhütte wach. Der dumpfe Klang der Geistertrommeln und der ekstatische, anschwellende Singsang des Medizinmanns lassen ihn nicht schlafen. Er darf bei diesen Geisterfesten nicht dabei sein. Du würdest Unglück über uns bringen, hat ihm Vinu erklärt. Nur Eingeweihte dürfen den Geistern dienen. In einer Nacht hört das Trommeln nicht auf. Prakash meint, durchdringende Schreie zu hören. Es läuft ihm kalt über den Rücken. Erst im Morgengrauen kehrt Ruhe ins Dorf ein. Der Evangelist fragt seine Nachbarn, was war heute los? Doch er erhält keine Antwort. Auch die Kinder kommen an diesem Tag nicht zur Schule. Das ganze Dorf scheint wie ausgestorben. Alle bleiben in ihren Hütten. Erst Wochen später erfährt Prakash, dass in dieser Nacht den Geistern ein Kind geopfert worden ist. Ein 3-jähriger Junge. Dieses Opfer sollte die Geister gnädig stimmen und die neue Ernte gelingen lassen. Jedes Jahr verlangen die Geister solch ein Opfer, sonst droht unserem Dorf schweres Unglück. Zitternd erzählt ihm das der Vater eines Schülers. Immer wieder spricht Prakash mit Vinu, dem Medizinmann, und dessen Ablehnung wird schwächer. Er stellt Fragen nach diesem Gott Jesus. Auch einige andere Dorfbewohner werden aufgeschlossen. Das vorbildliche, demütige Leben des Evangelisten, seine freundliche, hilfsbereite Art, wird zum Türöffner für das Evangelium. Immer öfter kommen nach Einbruch der Dunkelheit Dorfbewohner in die Schulhütte. Dort sitzen sie mit Prakash im Kreis um das Herdfeuer und er erzählt von Jesus. Selbst der Medizinmann steht manchmal in gebührender Entfernung, im Schutz der Dunkelheit, aber so, dass er noch zuhören kann. Vinu hat eine Tochter, 9 Jahre alt, die er über alles liebt, ungewöhnlich für Indien, wo ein Mädchen nichts gilt. Aber Vinu hat nur dieses eine Kind. Und diese Tochter wird krank, hohes Fieber und schwere Atemnot. Vinu kennt viele Naturheilmittel, doch nichts hilft. Auch alle Beschwörungen der Geister nutzen nichts. Winnow ist verzweifelt. Schließlich trägt er seine Tochter auf den Armen in die Schulhütte. Sie wird sterben. Unsere Geister haben keine Macht. Auch keine Medizin hilft. Kann ein Gott Jesus helfen? Fleht er Prakash an. Prakash betet über den Mädchen. Der verzweifelte Vater schluchzt. Du hast doch so viele Geschichten erzählt aus deinem heiligen Buch, wie dein Gott Jesus geheilt hat. Aber das Mädchen stirbt. Der Medizinmann trägt seine Tochter aus der Schulhütte und verschwindet im Dschungel. 5 Tage bleibt er weg. Prakash ist überzeugt, wenn der Medizinmann wiederkommt, kann er nicht mehr in Duyguda bleiben. Er wird ihn fortjagen. Fragen quälen ihn. Warum hat Jesus nicht geholfen? Es wäre doch so eine gute Gelegenheit gewesen, seine Macht zu zeigen und so die Dörfler zu gewinnen. Doch Jesus handelt anders. Winnow kommt zurück aus dem Dschungel. Die Leute weichen ihm scheu aus. Er geht zielstrebig auf die Schulhütte zu. Prakash erschrickt, als er eintritt. Die Kinder ziehen sich in eine Ecke zurück. Prediger, sagte Winnow, ich weiß jetzt, was dein Gott für Schmerzen hatte. Er hat seinen Sohn verloren, in den Tod gegeben. Wie muss er gelitten haben? Ich habe meine Tochter verloren. Noch nie habe ich solche Schmerzen gehabt. Ich will mehr wissen von deinem Gott. Prakash staunt. Jesus hat am Herzen des Medizinmannes gewirkt. Er gibt den biblischen Unterricht und nach 6 Monaten lässt sich Winnow taufen. In Duyguda gibt es seitdem eine christliche Gemeinde. Nie mehr werden wir Kinder opfern. Gott hat seinen Sohn geopfert. Das genügt. In der Tiefe seines Schmerzes um seine Tochter hat Winnow, sein neuer Name ist David, das Evangelium von der Rettung durch Jesus Christus begriffen. Was wir an dieser Geschichte gut erkennen können, ist der Inhalt der guten Nachricht. Nämlich das Leiden und das Sterben Jesu. Und vor allem das, was nicht in der Geschichte steht, was wir aber an Ostern jedes Jahr aufs Neue feiern. Das Auferwecktwerden Jesu. Fassen wir also soweit mal zusammen. In Essenz will uns Paulus mit Vers 16 sagen, dass dieser guten Nachricht sogar die Kraft Gottes steckt. Und diese Kraft ist so gewaltig, dass sie jeden, der an diese Nachricht glaubt, rettet. Rettet? Ja, vor was eigentlich? Das Evangelium will dich vor dir selbst retten. Es will dich, wie wir bei Winnow, dem Medizinmann, gesehen haben, von deiner eigenen Selbstzentriertheit, von deiner eigenen Bosheit retten. Das Evangelium setzt dich frei. Vielleicht denkst du, ja, so böse bin ich gar nicht. Aber wenn wir uns vergleichen mit Gott, der 100% heilig ist, selbst wenn du einen kleinen Punkt an dir findest, der nicht heilig ist, können wir nicht in Gemeinschaft mit ihm sein. Das Evangelium setzt dich aber frei, diese Dinge an Jesus abzugeben. Die gute Nachricht rettet dich also schon jetzt hier auf Erden. Aber sie rettet dich auch in der Zukunft. Vor was schauen wir uns gleich an? Vorher noch kurz der letzte Teil des Verses. Den Juden zuerst und auch den Griechen. Hiermit bekräftigt Paulus einfach nochmal, dass das Evangelium allen Menschen gilt. Mit Griechen sind also diejenigen gemeint, die keine Juden sind. Mit den Juden zuerst meint Paulus, dass wir, die wir keine Juden sind, das Evangelium immer über den Umweg des jüdischen Volkes erfahren. Das merkt man zum Beispiel daran, dass Jesus die gute Nachricht dem jüdischen Volk vor allen anderen verkündigt. Was macht also die gute Nachricht von Jesus Christus mit dir? Sie rettet dich, wenn du an sie glaubst. Jetzt können wir schon einen Gang weiterschalten. Ich hatte vorher gesagt, dass uns die gute Nachricht nicht nur hier auf Erden, sondern auch in Zukunft, also nach unserem Tod, retten wird. Schauen wir uns dazu den nächsten Vers an. Im ersten Teil von Vers 17 heißt es, in ihm, also im Evangelium, wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Mit anderen Worten, in der guten Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit erkennbar. Überlegt ihr auch gerade, wie dieser Satz Sinn macht? Was hat denn die gute Nachricht vom Tod und der Auferstehung Jesu mit Gerechtigkeit zu tun? Wenn einer unschuldig gestorben ist, dann ja wohl Jesus. Lasst uns das richtig verstehen. Wenn also eine Straftat begangen wird, muss dafür auch die Konsequenz bezahlt werden. Das ist dann Gerechtigkeit. Wenn nun aber Jesus durch seinen Tod die Konsequenzen für meine Vergehen, meine Boshaftigkeit trägt, das empfindet dann Gott als gerecht? Ich habe mal in einem Lexikon-Artikel nachgeschaut, was denn Gerechtigkeit bedeutet. Da steht, Gerechtigkeit kann juristisch als diejenige Eigenschaft des Rechts definiert werden, durch die eine allgemein zustimmungsfähige Ordnung des Ausgleichs und der Verteilung von Gütern und Lasten bewahrt oder hergestellt wird. Irgendwie muss also die Ordnung wieder ausgeglichen werden, die dadurch in Schieflage geraten ist, dass ich etwas Schlechtes tue. Ich sozusagen ein Sünder oder Übertreter von Gottes Geboten bin. Man kann also sagen, ich habe was verbockt und jemand anderes bezahlt die Zeche dafür. Als Kind habe ich mal mit meiner Cousine, wir haben uns die Zeit totgeschlagen, während unsere Eltern irgendwie anderweitig beschäftigt waren. Da ich der Ältere von uns beiden war, hatte ich immer die besten Ideen. Oder so dachte ich zumindest. Also bin ich auch diesmal auf eine glorreiche Idee gekommen. Ich dachte, wir beide könnten doch auf der Motorhaube vom Auto meines Onkels herumhüpfen. Das macht bestimmt Spaß. Gesagt, getan. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Motorhaube von dieser Aktion nicht besser geworden ist. Als mein Onkel mit meiner Mutter zurückkam, fand er den Augenblick, an dem er die Motorhaube gesehen hat, auf jeden Fall nicht sonderlich witzig. Das Ende vom Lied war, dass der Schaden auf meine Kappe ging, weil ich ja der Ideengeber der ganzen Sache war. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich damals war, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass mich meine Mutter deshalb zusammengestaucht hat. Woran ich mich aber erinnern kann, ist, dass sie den Schaden bezahlen durfte. Und ich glaube, das war auch die Initialzündung dafür, dass sie eine Haftpflichtversicherung für mich abgeschlossen hat. Die Ordnung war wiederhergestellt. Jemand anderes hat den Preis für meine Schuld bezahlt. Und ich konnte nicht mehr dafür belangt werden. So ist es auch mit Gott. Wir müssten eigentlich spätestens nach unserem Tod einmal für unsere Sünden die Verantwortung tragen. Aber das können wir genauso wenig, wie ich damals die zerkratzte und verbeulte Motorhaube ersetzen konnte. Wir haben keine Mittel, den entstandenen Schaden zu erstatten. Gott den entstandenen Schaden zu erstatten, geschweige denn in seiner Vollkommenheit zu bestehen, wie ich vorher festgestellt hatte. So wie wir sind nicht vollkommen. Also hat Gott, wie meine Mutter der Gerechtigkeit, Genüge getan, indem er seinen Sohn die Schuld für uns hat bezahlen lassen. Er kann es. Er hat alle Mittel. Denn er ist der, den Thomas in der Bibel zurecht bekennt als mein Herr und mein Gott. Fehlen uns noch die letzten beiden Teile des Verses. Da diese Teile nicht mehr ganz so entscheidend sind für unser Verständnis des Sinnzusammenhangs, halte ich es hier eher kurz. Die Wendung aus Glauben zum Glauben ist bei Theologen umstritten, dürfte aber wohl am ehesten so etwas bedeuten wie vom Glauben der Juden zum Glauben unter den übrigen Völkern. Die Wendung deckt sich also ungefähr mit dem Ende von Vers 16, den Juden zuerst und ebenso den Griechen. Spannend ist der Schluss von Vers 17. Wie geschrieben steht, verweist auf das Alte Testament. Also den Teil der Bibel, der von Gottes Wirken vor Jesu Geburt berichtet. Das Zitat, der aus Glauben Gerechte wird leben, bezieht sich auf die alttestamentliche Bibelstelle aus dem Buch Habakuk, Kapitel 2, Vers 4. Mit wird leben meint Paulus nicht, dass der aus Glauben Gerechte ewig gesund auf der Erde leben wird oder so etwas in der Art, sondern er spielt damit auf die Rettung der Gläubigen von Vers 16 an. Also ist hiermit auch wieder das Gleiche ausgesagt wie davor schon. Derjenige, der durch den Glauben als von Gott gerecht erklärt wurde, wird gerettet. Halten wir also zusammenfassend fest. Die gute Nachricht zeigt dir Gottes Gerechtigkeit. Aufmerksame Zuhörer haben vielleicht gemerkt, dass wir den Anfang unserer beiden Bibelverse noch gar nicht genau unter die Lupe genommen haben. Das holen wir jetzt nach. Vers 16 beginnt mit dem Wörtchen denn. Was diesen Vers mit dem vorigen in Zusammenhang bringt. Im Wesentlichen sagt Paulus in den Versen davor so etwas wie, ich sehne mich danach, euch zu sehen und euch das Evangelium zu erklären, weil ich mich nicht wegen der guten Nachricht schäme. Sich wegen einer Sache nicht zu schämen, bedeutet so viel wie sich einer Sache bekennen. Wir bemerken heute zuhauf, zu was man sich alles nicht bekennen kann. Man bekennt sich nicht zum Existenzrecht eines Staates. Man bekennt sich nicht zu einer Person. Oder man bekennt sich nicht schuldig, obwohl alle Beweise schon auf dem Tisch liegen. Paulus im Vergleich dazu schämt sich seiner Sache nicht. Er bekennt sich ohne Wenn und Aber zum Evangelium. So voller Eifer, wie er früher gegen die Christen vorgegangen ist, setzt er sich jetzt für sie und vor allem für das Evangelium ein. Dass es nicht immer leicht fällt, den Menschen um uns herum etwas von der guten Nachricht weiterzuerzählen, dürfte uns allen klar sein. Frühestens in der Schule wird man belächelt oder auch verspottet, wenn man hier und da etwas von der christlichen Botschaft durchblicken lässt. Auf der Arbeit kann es uns auch schon mal unseren Job kosten, wenn wir in dieser Richtung zu tollkühn unterwegs sind. Nichtsdestotrotz, eine gute Nachricht verlangt gerade dazu, danach weitererzählt zu werden. Ich denke da an unsere Kinder. Mama, die Oma hat uns heute so viel Süßigkeiten zu essen gegeben, wie wir noch nie essen durften. Gut, das war jetzt eher eine gute Nachricht für meine Tochter als für mich. Aber auch die Bibel ruft uns schon in Matthäus 28 dazu auf, Jesu Botschaft in die Welt hinauszutragen. An Bord des Missionsschiffes, auf dem ich nach meinem Abi war, hatten wir immer wieder Außeneinsätze. Eine kleine Gruppe von uns ist also wieder einmal von Bord gegangen, um den Gottesdienst einer örtlichen Kirche mitzugestalten, und ich durfte auch mit dabei sein. Fred hieß einer von uns, der aus Papua-Neuguinea kam und damals schon einiges älter als ich war. Er hielt dort in der Kirche einen kleinen Vortrag über seine Erlebnisse aus der Heimat und was es heißt, dort als Christ seinen Glauben zu leben. Er hat schockierende Geschichten erzählt davon, wie er irgendwo eingesperrt und wohl auch geschlagen wurde. Einiges später, als ich mal wieder bei einem meiner guten Freunde vorbeischauen wollte und dafür an ein paar Kajüten vorbeigehen musste, habe ich gesehen, dass die Tür zu einem Zimmer im vorderen Männerabteil, in dem Fred lebte, offen stand. Er stand mit dem Rücken zu mir und konnte mich nicht sehen, als er gerade sein T-Shirt auszog. Im ersten Moment habe ich gedacht, wow, der muss aber fleißig Gewichte stemmen, so muskelbepackt, wie sein Rücken aussieht. Aber dann habe ich viele, lange, deutlich sichtbare Narben an seinem Rücken gesehen. Da habe ich was verstanden, was es bedeutet, sich zu seinem Glauben bekennen. Die gute Nachricht bewegt dich zum Weitersagen. Wir sind so langsam im Entschleunigungsmodus angekommen und steuern auf die Zielgerade zu, um im Bild zu bleiben. Ich möchte uns unsere Anfangsfrage noch einmal ins Gedächtnis rufen. Was macht die gute Nachricht von Jesus Christus mit dir? Der Glaube an das Evangelium befreit dich schon heute von deiner Sünde, reicht aber mit seiner Rettung bis in dein Morgen hinein. Die gute Nachricht von Jesus rettet dich, wenn du an sie glaubst. Das Evangelium spricht dich jetzt und in der Ewigkeit danach vor Gottes Richterstuhl gerecht, ganz egal, was du auch getan hast. Du brauchst das, was nach dem Tod auf dich zukommt, nicht zu fürchten. Die gute Nachricht von Jesus Christus zeigt dir Gottes Gerechtigkeit. Und das Evangelium drängt nach vorne. Die gute Nachricht von Jesus Christus bewegt dich zum Weitersagen. Am 10. September 2001 befand sich der Evangelist Bill Fay nach einem Vortrag im Staat Washington in einer Maschine von American Airlines auf dem Rückflug nach Hause. Von seinem Platz aus beobachtete er eine Stewardess, die versuchte, mit einer Weinflasche einen Block Eis in kleinere Stücke zu zertrümmern. Da Fay befürchtete, das nicht ungefährliche Unterfangen könnte mit einer Verletzung enden, erhob er sich von seinem Sitz, um der Stewardess seine Sorge mitzuteilen. Die Frau war gerührt, dass sich ein fremder Gedanke über ihr Wohlbefinden machte. Es ergab sich ein Gespräch, mit dem Fay der Stewardess ein evangelistisches Traktat übergeben konnte. Kurze Zeit später trat sie an Fays Platz und fragte, das ist nun schon das sechste Mal, dass ich eine solche Schrift erhalte. Was möchte Gott von mir? Ihr Leben, antwortete Bill Fay. Wenige Minuten danach übergab sie im Gebet ihr Leben Jesus Christus und nahm ihn im Glauben als ihren persönlichen Herrn und Erlöser an. Am nächsten Tag wurde diese Maschine der American Airlines durch Terroristenhand als erste von zwei in einen der Zwillingstürme des World Trade Center gelenkt. Auf der Liste der Toten fand sich der Name der Stewardess. Am Dienstag, dem 11. September, nur Stunden nach ihrer Umkehr zu Gott, war sie eingetreten in die ewige Herrlichkeit ihres Erlösers. Niemand weiß, was der nächste Tag bringen wird. Das Morgen liegt nicht in unserer Hand. Wenn Gott ruft, gibt es keinen geeigneteren Zeitpunkt, darauf zu reagieren, als den jetzigen Augenblick. Ich möchte dich ermutigen, falls sich dir in nächster Zeit einmal die Gelegenheit bietet und du jemandem, wenn auch nur ansatzweise, Jesu Liebe und Botschaft weitergeben kannst, ergreif diese Gelegenheit. Es macht einen Unterschied. Amen. Das Abendmahl, das wir gleich miteinander feiern dürfen, gibt dir die Möglichkeit, noch einmal in dich zu gehen und Gott für seine rettende Gerechtigkeit zu danken. Falls du heute noch nicht so weit bist, dann nutz doch die Zeit, während alle hier still vor Gott sind, und komm Jesus ein Stück näher. lass dich von ihm retten.